Unsere Kinder mit FASD sind mordsanstrengend, aber sie sind unfassbar liebenswert und sie haben unglaublich viele Ressourcen.
Willkommen zu Chaos im Kopf, dein FASD-Podcast. Mein Name ist Wolfgang Werninghausen. Hier gibt es Geschichten von direkt oder indirekt Betroffenen und Informationen, die nützen, um gelassener mit FASD zu leben. Podcaster, Blogger oder Schriftsteller erzählen gerne Geschichten. Ein Grundmuster einer spannenden Geschichte ist die Heldenreise oder Heldinnenreise. Eine Heldin, relativ normal, manchmal eher klein und schwach, hat oft eine Mentorin. Diese fördert besondere Fähigkeiten. Dann kommt ein Bösewicht oder eine Bösewichtin ins Spiel und eine ausweglose Situation, die sich noch zuspitzt. Die Heldin kann diese Situation so gerade eben überwinden, indem sie besondere Kräfte entwickelt. Ich glaube, unsere heutige Gästin hat einige solcher Heldinnengeschichten zu erzählen. Ich begrüße Kerstin Held.
Hallo, lieber Wolfgang.
Meine erste übliche Einstiegsfrage ist, wann bist du das erste Mal mit FASD in Berührung gekommen? Dich möchte ich aber fragen, wann du das erste Mal mit behinderten Kindern in Berührung gekommen bist.
Da war ich genau 2,5 Jahre alt. Da kam meine Schwester zur Welt und da war sehr schnell klar, dass meine Schwester eine spinale Muskelatrophie hat, also vorrangig körperlich betroffene Behinderung. Und damit bin ich groß geworden.
Und somit war das eigentlich für dich die ganz normale Welt.
Ja, also ich würde mich heute als Inklusionskind bezeichnen und finde, dass das ein großes Geschenk ist, für das man sicherlich auch einen recht hohen Preis gezahlt hat. Aber für mich ist Inklusion als in Anführungsstrichen normal behinderter Mensch denkbar und fühlbar. Und ich glaube, das macht es für mich auch in vielen Situationen einfacher.
Wie siehst du das eigentlich mit dem Begriff behindert? Also unsere beiden Pflegekinder oder jungen Erwachsene mit 18 Zwillinge, die mögen das nicht so und sagen dann, korrigier mich dann meistens und finden eher Einschränkungen besser. Wie siehst du das mit den Begriffen?
Ich glaube, dass die Menschen mit Behinderung, mit dem Begriff Behinderung, die wenigsten Probleme haben. Wir haben sie höchstens zu einem Problem gemacht. Ich denke, dass man Einschränkung auch nicht sehr ressourcenoptimiert nutzt. Ich finde, das Wort, ey, bist du behindert, bei Jugendlichen einfach super schnell als Schimpfwort genutzt wird.
Genau.
Und man erlebt Menschen mit gutem mentalen Überblick, also die wirklich sich gut sortieren können, die dann sagen, ja, stimmt, ich bin behindert, weil ihr es nicht hinkriegt. Das ist immer so die coolste Antwort, die man so kassieren kann dafür.
Ja.
Ein Mensch mit Behinderung ist ja nicht behindert, sondern er wird behindert. Und ich glaube,
genau,
das kann man denen sehr gut erklären.
Mhm.
Und mein Junge sagt immer, Mama, weil ich behindert werde, darf ich umsonst Fähre fahren. Das ist doch cool. Und dann habe ich gesagt, naja, so kann man es auch sehen. Ne? Er darf umsonst Fähre fahren.
Ja, ich würde jetzt ganz gerne eine kleine Passage aus deinem Buch vorlesen. Buch Kerstin Held, Mama Held heißt das, jedes Kind hat ein Recht auf Familie. Ich weiß gar nicht, ob ich das vom Copyright jetzt darf, im Podcast da eine kleine Passage vorlesen, weil das so ein bisschen darauf hinführt, was du dir heute für Aufgaben gesetzt hast. Ich lese einfach mal ein kleines Stück. 6 Uhr morgens, der Wecker klingelt, mein Tag beginnt. Im oberen Stockwerk ist mein Schlafzimmer, aber es ist kein echter Rückzugsort. Ich schlafe nie tief und fest die ganze Nacht durch. Im Zimmer neben mir schläft Erik. Auf den ersten Blick sehen ihm viele seine Behinderung nicht an. Was für ein süßer Junge, heißt es. Manche nennen ihn den kleinen Professor, vor allem, wenn er seine unzähligen Fragen stellt. Dabei ist das größte Wunder, dass er überhaupt fragt. Als ich ihn aufnahm, schrie er bloß. Er schrie 1 Stunde lang. Er schrie 2 Stunden lang. Er schrie 3 Stunden lang, 4 Stunden lang, 8 Stunden lang. Einmal schrie Erik 14 Stunden lang, ohne Pause. ohne dass ihm die Stimme versagte, ohne dass ich etwas tun konnte. Damals brachte er mich an meine Grenze. Ich heulte Rotz und Wasser. Mir wurde klar, wie viel Leidensdruck das fetale Alkoholsyndrom ihm verschafft, was eine Ursache seiner Behinderung ist. Es hieß, als ich Erik zu mir nahm, dass er niemals viel können wird. Im Arztbrief lautet der Schlusssatz: Dem Knaben wird alsbald seine Behinderung anzusehen sein. Wenn Sie der Meinung sind, das klingt hartherzig, haben Sie recht. Trotzdem höre ich solche Sprüche häufig. Sie stacheln mich an, weil ich denke, euch werden es die Kinder schon noch zeigen. Daher bin ich stolz darauf, dass Erik bald in die Schule gehen wird und irgendwann selbst entscheidet, ob er getauft werden will oder nicht. Ja, das ist so in dieser Kürze schon eine kleine Heldengeschichte.
Ja. Wobei ich dachte, als er so ganz, ganz klein war und mich wirklich um die Nächte brachte, das ist nicht schaffbar. Also wir haben tatsächlich nach einem halben Jahr habe ich mit meiner Fachberatung gesprochen und habe gesagt, ich weiß nicht mehr weiter. Und dann hat sie gesagt, ja, und wir werden einen Weg finden. Und als hätte er es gehört, hat er sich überlegt, wir drehen den Spieß jetzt mal um. Und es ging dann doch wieder so, wie das so typisch für Kinder mit FASD ist, dass sie ja Phasen haben, wo die sich unfassbar gut entwickeln und Riesenschritte machen und man denkt, hey, das ist alles eigentlich gar nicht so schwierig. Und dann gibt es ein Ereignis, eine Situation oder vielleicht auch einfach ein Nichts, was wir uns nicht erklären können und es führt wieder zu Einbrüchen. Aber die muss man einfach geduldig aushalten. Ich glaube, bei FASD und bei unseren Kindern geht es ganz viel um Aushalten und bei ihnen bleiben. Ich glaube, das ist schon immer die größte Sache, die wir ihnen einfach angedeihen können.
Ist Erik ja nicht das einzige Kind, was du in deine Familie aufgenommen hast. Mit wie vielen lebst du eigentlich im Moment zusammen?
Vier Kinder sind es aktuell.
Vier Kinder.
Ja, so viel sollten es auch nie sein, aber wie das manchmal so kommt, ne?
Und dann ja teilweise mit ja sehr schweren Behinderungen und Beeinträchtigungen. Und ich finde, in dieser kleinen Passage zu Erik wird ja auch deutlich, wie du wahrscheinlich immer wieder auch durch solche Täler der Aussichtslosigkeit und Kraftlosigkeit geht. Und wie ich in meiner Anmoderation gesagt hatte, sind das ja so die typischen Heldengeschichten, in durchaus weglose Situationen durchzugehen. Und heute erlebe ich dich, also wenn ich auch so deine Stimme höre, als ungeheuer kraftvoll und energiegeladen. Hast du da irgendwie einen Tipp für unsere HörerInnen?
Es ist so, dass ich mich eher immer erklären muss, dass ich auch mal kraftlos bin, weil Menschen auch immer oft, also sie sind oft überrascht, wenn sie mich mal kraftlos erleben, weil das kann doch nicht sein, ne? Das passiert dir doch nicht. Natürlich passiert mir das auch und das passiert jedem. Aber ich glaube, dass wir immer gut gucken müssen, wie kommen wir aus der Situation wieder raus und was haben wir für einen Benefit? Was haben wir daraus gelernt? Und ich denke, Defizitorientiertheit tut uns nicht gut. In unserer Gesellschaft sind wir immer wieder in Defiziten unterwegs. Wir schauen immer, wer ist schuld. Wir schauen immer, was hätte ich besser machen können und nicht, was habe ich denn eigentlich gut gemacht? Was hat mein Kind denn gut gemacht? Kann er jetzt für die Situation was dafür? Bin ich vielleicht am Ende meiner Kräfte und muss ich ihn vielleicht jetzt einfach mal einer Freundin überlassen beim UNO-Spielen und ich drehe mich um und gehe jetzt Wäsche falten? Also es geht einfach auch darum, so seine eigenen kurzen Auszeiträume irgendwie zu schaffen. Und wenn es das ist, dass man sich das Kind schnappt und irgendeine Serie guckt, weiß der Fuchs was. Also was total auch irrationell ist, mal in einer Situation zu machen, um auch selber aus diesem Loop rauszukommen. Weil man befindet sich bei Kindern mit FASD, finde ich, häufig in so einer Arena. Das hat so einen Arena-Effekt. Und solange ich das rote Tuch in der Hand behalte oder mein Kind das rote Tuch, wird der Stier Stier bleiben. Das ist, ich glaube, ganz wichtig, dass man sich vielleicht doch an einem Schneidersitz in die Arena setzt und sein Kind neben sich bittet und versucht wirklich mal zu sagen, so, Schatz, ich kann nicht mehr. Ich schaff's gerade nicht. Und wie kriegen wir das hin? Also wenn die das mental so hinbekommen. Ich habe natürlich auch Kinder, 3 von 4 der Kinder sind Drogen, Alkohol geschädigt und haben unterschiedlichste Beeinträchtigungen. Und da gibt es natürlich auch den kleinen Richard, wo das nicht geht, wo man nicht sich hinsetzt und sagt, hey, ich schaffe das nicht, weil er das nicht versteht, was ich ihm da sage. Dennoch spürt er die Emotionen, die ich habe. Und ich finde das sehr bemerkenswert. Ich sage immer, unsere Kinder sind wie Seismografen. Und wenn wir angefressen sind und wenn wir einen Tag haben, dass wir aufstehen und schon genervt sind, wissen wir doch alle, dass unsere Kinder, egal ob mit einer Behinderung oder ohne, die setzen einen drauf. Die geben ja nicht, die nehmen ja nicht Rücksicht und sagen, hey, Papa, hast gerade heute einen schlechten Tag? Nee.
Ja, die haben da sehr gute Antennen, ja.
Ja, das sind Seismografen und die haben einen Sicherheitsverlust. In dem Moment haben die einen Sicherheitsverlust und gerade Kinder mit Bindungsstörungen fühlen sich wie auf so einem 10 Meter hohen Fahnenmast bei Windstärke 12. Und wenn ich noch meine, diesen Fahnenmast festhalten zu wollen bei dieser Windstärke 12, wird das nicht funktionieren. Und ich denke, dass man an dieser Stelle durch Abstand wieder Nähe schaffen kann. Und ich glaube, dass das ganz wichtig ist.
Ja,
Und
das, um in diesem Bild zu bleiben, da ist vielleicht manchmal das Rettungsboot auch angesagt, ne?
total, total.
Und die Situation loslassen, ne? Das Schiff eigentlich verlassen, ja.
Ja, und dennoch dabei, also aushalten, ne?
Ja.
Natürlich das Schiff loslassen, aber auch gleichzeitig zu versuchen, diese Situation auszuhalten, aber nicht zu versuchen, sie zu verändern jetzt, weil ich werde es mit meiner Verfassung in dem Moment nicht verändern. Dann komme ich auch relativ gestärkt aus der Situation. Das ist so meine Erfahrung. Aber das liegt auch daran, dass ich damit groß geworden bin.
Ja.
Ich bin damit groß geworden, dass meine Schwester mich bis auf Messerschneide provoziert hat, dass ich ihre Behinderung richtig doof fand, dass ich alle Erwachsenen doof fand, die immer gesagt haben, sei doch froh, dass du laufen kannst. Und ich immer gedacht habe, was reden die da? Also ich habe deren Sprache nicht verstanden. Ich habe nicht verstanden, wenn sie gesagt haben, Silke ist krank. Ich habe keine Ahnung gehabt, wieso war die krank? Die hatte weder einen Schnupfen noch einen Husten. Und ich glaube, dass ich dadurch eine total andere Lebensweise entwickeln konnte, die jemand, der ein Leben ohne Behinderung kennengelernt hat und sich dann dafür entscheidet, ein Kind mit Behinderung aufzunehmen oder gar in dieses Schicksal hineingeboren wird, also das Kind, das einen anderen Vergleichsweg geht. Ich vergleiche kein anderes Leben mit dem jetzigen. Ich vergleiche es nicht, weil es das nicht gibt.
Dann, ich vermute mal, dass du auch daher die Erfahrung eigentlich schon von kleinster Kindheit hast, das ja auch Erwartungen loszulassen, Erwartungen an Entwicklung und an Chancen im Leben und in unserer Leistungsgesellschaft und so weiter, das einfach hinten anzustellen. Oder du musst das, glaube ich, gar nicht hinten anstellen.
Nee, das muss ich nicht. Also ich bin eher immer freudig überrascht, wenn die mehr können, als jemand prophezeit hat und feiere das immer so ein bisschen, dass ich immer denke, so, und jetzt haben sie es ihnen nochmal gezeigt. Aber ich erwarte von zum Beispiel von im Buch beschriebenen Erik nicht, dass er einen Hauptschulabschluss macht, auch wenn er ein Grenzgänger im EQ ist. Ich erwarte das nicht, überhaupt nicht, weil ich bin einfach nur froh, wenn er glücklich ist und wenn er kann Fahrrad fahren und er kann mittlerweile Uno mit uns spielen. Das ist alles viel, viel mehr als ich je ja erdacht habe. Und ich denke, viel schlimmer für mich, und das glaube ich, kennen alle Eltern, Pflegeeltern, Adoptiveltern, die Kinder mit mentalen Beeinträchtigungen haben und gerade FAS. Die Kinder sind putzig, die sind eloquent, die können häufig quatschen wie ein Buch und erzählen Geschichten. Die Erwartungshaltung der Gesellschaft ist das, was für mich das größte Problem ist bei einer Begleitung eines Kindes mit FAS. Weil eine konsequente Ansage an mein Kind im Supermarkt mit einem kurzen Nein, stopp, dort wird man angeguckt und mit dem Kopf geschüttelt, wie schlimm ich mit dem Kind umgehe. Und da habe ich wirklich bittere Erfahrungen gemacht und habe die auch, mache die immer noch. Und das machen, glaube ich, alle unsere Eltern. Diese bitteren Erfahrungen, dass es immer jemand anders besser weiß.
Ja, gerade auch Schule ist ein gutes Beispiel, wo das ja häufig völlig überschätzt wird, so die Leistungsfähigkeit tatsächlich. So.
Ja, und ich glaube, dass wir auch da Energien vergeuden, in Anführungsstrichen, ohne dass ich das wertend meine. Ich denke, es ist so, dass wir uns auch häufig um uns selbst drehen, weil mir persönlich ist der Abschluss meines Kindes insofern nicht egal, als dass ich sage, es ist zukunftsweisend für ihn, aber ich vertraue auf ihn. Ich glaube, das Wort in das Kind zu vertrauen, gibt mir ganz, ganz viel Ruhe. Und ja, er hätte auf eine Schule, der aus dem Bereich ESE gehen können, also seelisch-emotional, und hätte vielleicht da jetzt auch schon vorgeschrieben, der Junge ist jetzt 6, der wird 7, einen Hauptschulabschluss vorprogrammieren können. Aber für was? Warum? Weil ich das erwarte, weil die Gesellschaft es erwartet. Stattdessen habe ich mich für eine Schule geistiger Entwicklung entschieden und schon kommen Worte und sagen, Quatsch, der ist doch so pfiffig, der kann UNO, wieso steckst du den denn auf die Behindertenschule? Da gehört der doch gar nicht hin. Und ich denke immer, meine Güte, er gehört sozial, emotional in einen Bereich, der ihm Energie gibt,
Ja,
der
genau.
ihm Selbstwertgefühl vermittelt. Und er wird auf der Schule geistige Entwicklung sehr, sehr gut aufgehoben sein, denn auch dort lernt er schreiben und lesen. Und wenn die Schule und ich gemeinsam dazu kommen, dass er dort unterfordert ist, auch sozial, emotional, einer der wichtigsten Bereiche für unsere Kinder, dann kann man über den Plan B nachdenken. Aber jetzt erstmal bedeutet es, dass er befähigt wird und nicht überfordert. Das ist einfach der wesentliche Punkt. Und da drehen sich aber auch Eltern wie Lehrer immer wieder im Kreis, weil sie ihre eigene Erwartungshaltung in das System und in die Beziehung zum Kind wirklich installieren und hoffen, dass diese Software vom Kind da drin funktioniert. Und ich sage immer, hey, die Hardware ist gar nicht da, die Software aufzunehmen. Und an der Stelle finde ich immer so bildliche Erklärung auch in diesen kleinen Heldengeschichten, die ich auch brauche für mich, weil sie müssen auch mal einen Abschluss finden, um wieder neu anzufangen, total wichtig. Und für mich ist das größte Problem gerade zu erklären, wieso ich mein Kind mit FASD, der ja Fahrrad fahren kann und UNO spielt, auf eine Förderschule geistige Entwicklung gebe. Und eigentlich möchte ich mich nicht erklären dafür. Das finde ich kräfteraubend, ja.
Ich habe da auch gerade ein Beispiel im Kopf von unserem Sohn, der jetzt gerade in einem Berufsbildungswerk für ein Berufsvorbereitungsjahr ist. Und da gibt es verschiedenste Ausbildungsmöglichkeiten, die so theoriereduziert sind. Und im Moment ist er ja so an drei Möglichkeiten hängen geblieben und unter anderem Landwirtschaft. Das macht ihm da auch viel Spaß, mit den Tieren irgendwie umzugehen. Aber das ist schon auch ja, so ausgerichtet auf konventionelle Landwirtschaft. Und das andere, wo er gute Rückmeldungen kriegt, das ist Schuhmacher, Maßschuhmacher oder eventuell auch mit Weiterentwicklung zum Orthopädie-Schuhmacher. Und ja, dann stelle ich mir so vor, wie will ich denn, hat er denn wirklich als Schuhmacher in Deutschland irgendwie Chancen? So. Und in welchem Bereich oder Landwirtschaft, so als Hilfskraft irgendwie. Und dann denke ich jetzt, ich glaube, das ist jetzt wirklich am wichtigsten für ihn, dahin zu gucken, was ihm am meisten Kraft gibt und Energie gibt. Und was, wodurch er die Energie bekommt, ist durch die am ja, besten positiven Rückmeldungen so, ne? Also wo er am meisten seine Stärken reflektiert kriegt so, ne? Also wirklich so eine Konzentration auf die Stärken so, ne? Bin mal gespannt, worauf es hinausläuft, aber am Ende ist es eigentlich egal. Also da finde ich es am wichtigsten, dass er wirklich gestärkt wird in dieser Ausbildung, ne?
Ja, und wir wissen es selber, wenn jedes Mal jemand neben uns steht und sagt, lass das lieber, das kannst du sowieso nicht, oder naja, du hast es ja versucht, aber hat nicht so gut geklappt, beginnen wir nichts Neues. Dafür brauchen wir kein fetales Alkoholsyndrom haben, um an der Stelle auch als ganz normal Neuromensch demotiviert zu sein, in Selbstzweifel zu versinken. Und da glaube ich, ist es total wichtig, dass wir auch die sehr verhaltensoriginellen Kinder, die sicherlich auch Ressource fordern, auch ein bisschen entstigmatisieren. Mir persönlich würde es keine Energie geben, wenn ich immer wieder darüber nachdenke, wie schwierig mein Kind ist. Und Ich glaube auch, dass manche Social-Media-Austauschbereiche immer emotional sofort bedienen. So, das ist auch nochmal so als Tipp für die Pflegeeltern insbesondere. Es sind ja meist Pflegeeltern, wo die Kinder dann leben. Wenn man im Social-Media-Bereich seinen Frust und Kummer kundtut, in dem Moment, wo man ihn akut empfindet, wird man natürlich emotional bedient in Anführungsstrichen. Aber ob es einem so in dieser Form weiterhilft, weil man bleibt am Ende seines Handys oder seines Laptops doch allein und hat keinen Gesprächspartner in Reflexion, dass ich immer sage, Mensch, nehmt den Telefonhörer in die Hand, nutzt digitale Medien im Moment face to face, seht Mimik, nehmt Emotionen wahr. Und reißt euch nicht tiefer gemeinsam in diesen defizitorientierten Sumpf. Und ich finde ganz wichtig, unsere Kinder mit FASD sind mordsanstrengend, aber sie sind unfassbar liebenswert und sie haben unglaublich viele Ressourcen. Und ich persönlich wehre mich absolut gegen die Stigmatisierung der Kinder und natürlich auch der leiblichen Mütter, und sage so, wir lassen dieses System rund um FASD, um diese Diagnose und damit die Menschen und deren Schicksal häufig in so einem Nebel von ja, Verhaltensoriginalitäten, Kriminalitäten, Zukunftsprognosen, die dunkel aussehen, lassen wir die im Nebel allein und damit auch die Motivation, diesen Kindern ein Zuhause zu geben. Also wir haben im Bundesverband Behinderter Pflegekinder viele Anfragen im Moment durch Corona-Pandemie zunehmend von Kindern mit FASD und die Bereitschaft, dass die Eltern diese Kinder aufnehmen, geht zurück. Das liegt aber nicht zuletzt daran, dass unser Hilfesystem eine Katastrophe ist, was die Akzeptanz der Behinderung angeht, aber auch der Ruf den Kindern vorauseilt. Und ich finde es so wichtig, dass man daran etwas tut, diese Situation auch ein bisschen zu entflechten und die Stigmatisierung daraus zu nehmen. Ich empfinde diese Kinder als anstrengend liebenswert und ja, kämpfe natürlich im Bundesverband Behinderter Pflegekinder dafür, dass die Pflegefamilien die Hilfen bekommen, die sie brauchen, damit sie dieses Liebenswerte auch weiterhin sehen können. Ich glaube, das ist ganz wichtig.
Den hast du ja gegründet, diesen
Nein,
Bundesverband, oder
nein, 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 nein,
mitgegründet? Nein, habe ich
nein.
gedacht.
Nein, nein, nein. Da war ich
Gut.
noch klein, als er gegründet wurde. Der ist 1983 gegründet worden, da war ich 8. Das wäre sehr früh gewesen. Seit 1983 gibt es den Bundesverband Behinderter Pflegekinder, der ist ins Leben gerufen worden in einer Wohnküche bei Pflegefamilien, die damals schon Kinder mit Behinderung bei sich aufgenommen hatten, in aller Selbstverständlichkeit einfach so, wie das ja so ist, und gesagt haben, so, uns wird gar nicht geholfen, wir werden gar nicht gesehen und die Sonderbedarfe der Kinder irgendwie auch nicht. Und haben den Bundesverband gegründet, der heute, es war auch nicht zu Beginn ein Bundesverband. Heute ist er bundesweit tätig. Wir haben weit über 1000 minderjährige Pflegekinder in den weit über, es sind jetzt auf jeden Fall über 550 Familien der unterschiedlichster Behinderung. Dass die Behinderung des fetalen Alkoholsyndroms hat in den letzten Jahren massiv zugenommen und ist weit über die Hälfte der von uns auch in der Vermittlungshilfe vermittelten Kinder sind mit FASD betroffen. Das ist eine erschreckende Zahl. Im Gegenzug gehen so Behinderungen wie Down-Syndrom aufgrund von medizinischen Maßnahmen rapide zurück und die Zahl der Kinder mit fetalem Alkoholsyndrom steigt rapide. Ich finde es eine sehr traurige Entwicklung und auch sehr erschreckend. Ja, und daher hat FASD für uns in unserem Verband eine sehr, sehr große Bedeutung im Gegensatz zu den natürlich vielen, vielen, vielen anderen Behinderungen, die wir bei uns auch antreffen. Und ich bin jetzt Vorsitzende des Bundesverbandes jetzt müsste ich lügen, ich glaube im 5. Jahr, kann auch das 7. Jahr schon sein, das Verflixte, ich weiß es nicht. Und setze mich insbesondere für dieses Themenfeld FASD ein, aber auch Intensivmedizin bei unseren Kindern, und bin halt politisch für die Rechte der Pflegekinder mit Behinderungen unterwegs, weil es die Kinder mit Behinderungen in der Kinder- und Jugendlichen einfach nicht gibt in Deutschland. Und das ist nach wie vor so. Und ja, das ist die Kurzversion.
Ich werde auf jeden Fall einen Link in die Shownotes zu dieser Episode setzen.
Sehr gerne.
Shownotes, das ist unter chaosimkopf.info/c13. Wir haben übrigens die 13. Episode. Ich hoffe, du bist da nicht abergläubisch.
Nein.
Und ich glaube, das würde sich sehr lohnen, auch nochmal genauer diese politische und Verbandsarbeit anzugucken, was da eigentlich so vor sich geht und was da nötig ist und so weiter. Wenn du nochmal Lust hast zu einer Podcast-Episode, würde ich da gerne nochmal ein extra Thema aufmachen. Da kommen wir jetzt nicht mehr in die Einzelheiten so rein.
Nein, nein. Und das können wir gerne machen, ja.
Ja, schön. Und damit sind wir auch schon am Ende mit unserer heutigen Episode. Wiederhol's nochmal, Chaos im Kopf, ein Wort, .info/C13. Und da gibt's auch Hinweise auf das Buch von Kerstin Held und auch in der Mediathek müsste eigentlich auch noch ein Hinweis zu einer Dokumentation aus dem ZDF zu dieser Serie 37 Grad sein, wo wir auch mal ein bisschen bei Kerstin in ihre Familie, in ihre Arbeit reingucken können. Da werde ich auch einen Link in die Shownotes setzen. Ja, vielen Dank für dieses Gespräch. Es war mir eine Freude.
Sehr gern.
Tschüss.
Danke dir auch und bleibt alle gesund. Tschüss.
Ja, danke.